Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Der IFO-Geschäftsklima-Index in Deutschland ist zum dritten Mal in Folge gestiegen. Jedoch ist er weiterhin weit weg von 100 Punkten. Was bedeutet das aktuell für unsere Wirtschaft? Die EZB in der Frage der Zinssenkung. Wie viel kommen dieses Jahr noch? 2 oder 3? 75 Basispunkte? Mehr oder weniger? Und auch in den USA ist es ein spannendes Thema. Wurden es im Jahresanfang noch von 7 Zinssenkungen gesprochen, ist dies mittlerweile deutlich runtergegangen. Was wird passieren? Und zu guter Letzt Norwegen. Das Partnerland der Hannover Messe 2024 ist einer der größten Förderländer von Öl und Erdgas. Wie entwickelt sich die dortige Wirtschaft und was ist der Ausblick? Ja, Uli, herzlich willkommen. Lass uns mal reingucken, was so die Märkte in den letzten 2 Wochen gebracht haben, beziehungsweise auch einen gewissen Ausblick, was in Zukunft kommen wird noch. Überraschend würde ich wahrscheinlich, dass ich gerne wieder mit Deutschland anfangen würde. In Deutschland hatten wir letzte Woche die IFO-Geschäftsklima-Index-Zahlen bekommen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist zum dritten Mal in Folge ist der Index gestiegen, also etwas hat sich etwas verbessert, wobei man natürlich auf einem Level von 89,4 Zählern immer über Verbesserungen sprechen muss, schwierig ist, ne? Wo doch eigentlich die positive Stimmung erst bei 100 Punkten angeht. Trotzdem 3 Folgen, 3 Mal in Folge jetzt leichte Verbesserungen im Geschäftsklima-Index. Was ist deiner Auffassung nach einer der Haupttreiber, dass sich die Stimmung so leicht aufhält Ja, wie blickst du auf die nächsten Wochen in Deutschland?
Ja, herzlichen Dank, Sepp. Ich würde fast sagen, was die Märkte angeht, ist im Moment das Hauptaugenmerk auf der Berichtssaison, die ja in den USA quasi den Höhepunkt erreicht oder erreicht hat. Wir hatten letzte Woche 178 Unternehmen, diese Woche 175 Unternehmen. Also da sind natürlich die Märkte sehr konzentriert und es gibt auch immer wieder Impulse. Vor allen Dingen die Ausblicke der Unternehmen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Und da sind wir eben auch schon bei deiner Frage. IFO-Index ist natürlich auch Unternehmensbefragung, wie sie die Stimmung sehen. In Europa ist die Berichtssaison nicht so weit. Es sind erst so um die 50 Unternehmen, die berichtet haben. Die Berichte sind deutlich schlechter als in den Vereinigten Staaten, was wahrscheinlich auch ein Stück weit die konjunkturelle Entwicklung dann widerspiegelt, die wir über den Winter gesehen haben. Es wird ja, damit gerechnet, dass auch Europa ein kleines Plus zeigt. Deutschland hat das heute schon geschafft fürs erste Quartal, also die erste Schätzung war plus 0,1 nach minus 0,3 im vierten Quartal, also die erste Schätzung fürs erste Quartal. IFO hast du erwähnt, 3 Mal jetzt hintereinander positiv. PMIs, also die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft vom Market Institute, vor allen Dingen im Servicebereich sehr, sehr gut. Im Manufacturing, also in der verarbeitenden Industrie nach wie vor eher etwas schwächer und vor dem Hintergrund muss man oder darf wohl erwarten, dass es eine schwache Erholung geben wird. Wir werden in diesem Jahr hier nicht in Europa, in Deutschland die Bäume ausreißen. Die Produktion bleibt wahrscheinlich relativ schwach und die Services werden es dann regeln. Etwas mehr Hoffnung, und das war ja deine Frage, kommt sicherlich daher, dass der Internationale Währungsfonds beispielsweise, aber auch viele andere Institutionen, die Erwartung für die Weltwirtschaft ein Stück weit nach oben genommen haben, allerdings nicht mit Fokus auf Europa, sondern mit Fokus auf China und die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ja, du hast angesprochen, so ein bisschen die Stimmung und auch die wirtschaftliche Entwicklung. Lass mal Richtung Europa, Richtung der Eurozone blicken. Am Jahresanfang haben doch viele an den Märkten sind davon ausgegangen, dass die EZB doch relativ kräftig die Zinsen senken könnte. Momentan ist so ein bisschen das Szenario, was gespielt wird, nur 2 Zinssenkungen in diesem Jahr noch 75 Basispunkte. Die EZB hat sich auch in der Vergangenheit immer relativ verhalten geäußert, wenn an Märkten Zinssenkungen antizipiert worden sind. Meine erste Frage ist so ein bisschen, woher kommt die Diskrepanz, dass man erst gesagt hat, 3 Zinssenkungen, jetzt geht man nur noch von 2 aus? Und die zweite Frage im Anschluss dazu, bewegen wir uns vielleicht auch so ein bisschen auf so ein Zinsszenario in den USA zu, wo doch die Erwartungen, dass die Zinsen gesenkt werden, sich ein bisschen ausgezögert haben?
Ich glaube, in den USA ist es schon deutlich extremer. Sebastian, im Anfang des Jahres waren in den USA 7 Zinsschritte für dieses Jahr eingepreist. Jetzt gerade mal noch 2. Also da ist die Entwicklung sicherlich noch etwas dramatischer als bei uns, was aber in den USA eben an der sehr guten Konjunktur liegt. Was Europa angeht, haben wir, wie wir es ja gerade schon für Deutschland gesagt haben, ein schwächeres Wachstum. Das sollte auch in der Eurozone so sein. Also da würde ich nicht erwarten, dass es große Unterschiede gibt. Auch die Inflation ist ein bisschen hartnäckig, auf niedrigerem Niveau selbstverständlich, als wir das in den Vereinigten Staaten sehen, weil die Konjunktur eben schlechter ist. Also in den Vereinigten Staaten ist es sowohl die Lieferkettenprobleme, die sich aufgelöst haben, als auch dann die starke Konjunktur, die dann trotzdem auf der anderen Seite an den Preisen zieht. Und in Europa ist eben beides schwach. Die Lieferketten sorgen wieder für Angebot. Und dann kommt eine relativ schwache gesamtwirtschaftliche Nachfrage dazu. Deswegen ist aus meiner Sicht die Inflation in Europa etwas niedriger, als das in den Vereinigten Staaten von Amerika der Fall ist. So, und vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass eben die Europäische Zentralbank oder der Markt erwartet, noch etwa 3 Zinsschritte machen wird. Es werden am Markt im Moment gut 3 eingepreist, also es könnten am Ende dann auch 4 werden. Es gibt ein paar Stimmen in oder aus der EZB heraus, die auch den Dollar angucken und sagen, naja, können wir denn wirklich so viele Zinsschritte machen und so früh anfangen im Juni, wenn die amerikanische Notenbank möglicherweise später anfängt und weniger macht. Vor allen Dingen von Österreich waren solche Stimmen zu hören. Andere sagen, nein, die Konjunktur ist so schwach, die Europäische Zentralbank muss jetzt senken. Also wir gehen nach wie vor davon aus, dass sie im Juni den ersten Schritt machen wird. Das bedeutet aber nicht, und das hat die EZB jetzt mehrfach betont, dass dieser Einstieg in die Zinswende und in den Zinssenkungszyklus dann bedeutet, dass mit jeder EZB-Sitzung eine Zinsentscheidung kommen wird. Es kann also gut sein, dass man mal ein erstes Signal im Juni setzt, um dann zu gucken, wann man denn weitere Zinssenkungen möglicherweise vornimmt, was dann natürlich wieder datenabhängig ist von Inflation und Konjunktur.
Ja, Uli, du hast es gerade angesprochen, habt auch in den USA Jahresanfang wurden 7 Zinssenkungen erwartet. Du sagtest, dass die Konjunktur recht gut läuft. Ne? Und die BIP-Zahlen, die jetzt fürs erste Quartal gekommen sind in den USA, sind mit 1,6% ist deutlich weniger gestiegen als das, was eigentlich erwartet wurde, von 2,4%. Dann weiterhin doch immer schwierige Verhandlungen, auch bezüglich einer möglichen Verschuldung, Schuldenbremse, wie auch immer man das bezeichnen möchte, in den USA. Die Verschuldung in den USA im Verhältnis zum BIP ist auf einen Rekordstand seit 1946 gestiegen. Und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, ist es dann wirklich realistisch, dass die Fed nicht doch nochmal stärker, sage ich mal, die Zinsen senken könnte?
Ja, also die Fed hat zumindest einen doppelten Auftrag, Sebastian. Das eine ist ja, die Inflation im Griff zu behalten und auf der anderen Seite eben auch für ein Wirtschaftswachstum bzw. einen guten Arbeitsmarkt zu sorgen. Der Arbeitsmarkt in den USA ist sicherlich hervorragend, geringe Arbeitslosenquoten. Wir haben nach wie vor doppelt so viele offene Stellen wie Jobsuchende. Also insofern muss sich die amerikanische Notenbank da keine Sorgen machen. Du hattest schon die etwas schwächere Konjunktur im ersten Quartal angesprochen, nach der ersten Schätzung in den USA. Das wird ja sicherlich auch nochmal korrigiert werden. Aber auch die Inflationszahlen waren etwas höher, als erwartet worden war. Und das scheint der Markt so zu interpretieren, dass die amerikanische Notenbank schon die Zinsen senken wird, aber eben erst im September. Und dann möglicherweise, wie ich das vorhin gesagt habe, insgesamt nur 2 Zinsschritte in diesem Jahr, also dann nur noch einen weiteren, wird folgen lassen. Das ist aber natürlich alles sehr datenabhängig. Es kommen einige Daten jetzt in den nächsten Tagen noch raus. Die amerikanische Notenbank wird zusammensitzen. Wir kriegen Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, der Arbeitsmarktbericht. Auch das Verbrauchervertrauen wird nochmal befragt und dann veröffentlicht. Also das sind natürlich alles Daten, nach denen die amerikanische Notenbank gucken wird. Der Schuldenstand ist aus meiner Sicht ein eher langfristiges Thema und kein kurzfristiges. Also wir sind jetzt im Wahlkampf. Es gibt sogar Stimmen in Amerika, die sagen, sie wünschen sich bei der Wahl einen gesplitteten Kongress, einfach damit sich die Politik gegenseitig blockiert, um nicht noch mehr Schulden aufzubauen. Also das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Die Politik soll sich gegenseitig blockieren, damit hier keine Fehlentscheidungen getroffen werden. Fakt ist, und das kann man immer sehr schön beim Congressional Budget Office nachlesen, dass die Schulden steigen. Und du hast ja schon gesagt, seit 70 Jahren tun sie das. Wahrscheinlich, wenn man guckt, hat man quasi jede Woche einen neuen Höchststand. Die Schuldenobergrenze ist ja irgendwann 1917, wenn ich das richtig im Kopf habe, eingeführt worden. Die 10 Milliarden sind dann so Anfang der 2000er erreicht worden. Mittlerweile sind wir bei 35 Billionen Dollar Schulden, die die USA auf sich vereinen. Debt to Public liegt bei rund 100%. Das CBO, also Congressional Budget Office, prognostiziert bis 2034 116% und bis 2054 sogar 166%. Das Defizit, Haushaltsdefizit, das jährliche, soll steigen bis auf 8,5% mindestens, je nachdem natürlich, wo die Zinsen liegen. Das beinhaltet ja deine Frage so ein Stück weit. Aber es ist eben so, dass an dem Budget, und ich glaube, wir haben das hier auch schon mal thematisiert, ja 85%, wenn man die Landesverteidigung mit einrechnet, mandatorisch sind, gar nicht beweglich. Und von daher ist es eben schwer, da runterzukommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Amerikaner werden sich langfristig mit diesem Thema beschäftigen müssen. Wahrscheinlich wird es an irgendeinem Punkt höhere Steuern geben, wahrscheinlich bei den Unternehmen. Also das müssen alle Aktienanleger dann bedenken, weil höhere Steuern dann ceteris paribus eben niedrigere Gewinne im S&P 500 bedeuten. Aber kurzfristig würde ich da keine großen Friktionen erwarten, wenngleich, und wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, der Schuldenstand mit 35 Billionen, die Schulden zum Bruttoinlandsprodukt und das, was ich vorhin gesagt habe, mit 166 Prognose 2054, das ist ja nur Debt to Public, also nur die US Treasuries, wenn man sich den wahren Schuldenberg anguckt, dann ist der natürlich noch größer. Und insofern werden sich die USA sicherlich langfristig diesem Thema stellen müssen.
Das heißt, es wird dann aber auch wenn du sagst, langfristig sich stellen müssen, doch sicherlich auch einen gewissen negativen Impact auf China haben, ne? Die ja doch relativ viele Treasuries haben.
Ja, die Chinesen sind natürlich so ein Stück weit in den Treasuries gefangen. Die Frage ist, wer kauft in Zukunft die Schulden? Also, dass die Chinesen jetzt in großem Rahmen US-Treasuries verkaufen und damit die Kurse beeinflussen, möglicherweise eben auch dann Dollars auf den Markt werfen, das würde ich noch nicht so sehr glauben. Die größere Frage ist, wer nach vorne hin eben bereit ist, den USA dieses Defizit zu bezahlen, was sich ja nicht nur im Staat ausdrückt, sondern auch die Leistungsbilanz der USA ist ja knackig negativ. Also das Land leiht sich insgesamt permanent Geld aus dem Ausland und versteckt es dann in Landesverteidigung oder in den Konsum hinein, um es etwas verkürzt so auszudrücken. Und da stellt sich eben die Frage, wer ist da in Zukunft bereit? Sind es dann die Petro-Länder oder sind es weiterhin Europa, Japan, die es zu Währungsreserven, den US-Dollar nutzen? Ist es die amerikanische Notenbank? Ich glaube, das ist ein Blick, den die amerikanische Politik auch schärfen muss, wenn sie eben weiterhin diese hohen Defizite fahren will.
Ja, Uli, lass uns zum Schluss doch mal Richtung Norwegen gucken. Norwegen dieses Jahr ist Partnerland gewesen bei der Hannover Messe. Und Norwegen ist ja bekannt für einen der größten Förderländer von Öl und Erdgas. Trotzdem wird der einheimische Strombedarf fast komplett aus erneuerbaren Energien gewonnen. Nach dem Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs rückte Norwegen ja auch gerade bei uns Europäern, europäischen Staaten noch stärker in den Fokus als ja Lieferant für Energie. Wie blickst du aktuell auf Norwegen, auf die norwegische Wirtschaft, auch im Kontext von Öl- und Gasnachfrage?
Ja, also Norwegen ist, wie du ja schon richtig andeutest, Sebastian, mit Energie gesegnet. Man hat eben diese großen Öl- und Gasvorkommen, insbesondere in der Nordsee. Man hat Wind, man hat vor allen Dingen auch Wasserkraft und damit kann man eben den eigenen Bedarf decken, sodass man die fossilen Energien exportieren kann. Europa lechzt danach, vor allen Dingen seit der Kanal Richtung Russland natürlich oder aus Russland erloschen ist. Insofern hat auch Norwegen hier die Exporte, sowohl was Öl und Gas ausgeht, deutlich ausgeweitet, erzielt da hohe Einnahmen, die dann zum Teil eben in diesem Staatsfonds landen, den die Norweger ja führen. Mittlerweile um die 1,4, 1,5 Billionen Euro groß investiert auch dieser Staatsfonds ganz überwiegend außerhalb oder eigentlich ausschließlich außerhalb Norwegens. Da ist jeder Norweger natürlich schon entsprechend reich und müsste wahrscheinlich gar nicht mehr arbeiten, wenn man ihn sozusagen direkt zuordnen würde. Aber die Norweger haben das aus meiner Sicht sehr intelligent gemacht und haben eben Teile der Einnahmen aus Öl und Gas, weil sie wussten, dass das endlich ist, angespart und haben mittlerweile diesen gigantischen Staatsfonds, der auch unter Nachhaltigkeitskriterien zu einem großen Anteil in Aktien weltweit investiert ist und da dann in Zukunft seine Einnahmen daraus generieren wird. Darüber hinaus muss man sagen, dass das Wachstum insgesamt in Norwegen relativ schwach ist. Die Norweger unterscheiden da immer, Sebastian, zwischen Festland, damit meinen sie sozusagen das eigentliche Bruttoinlandsprodukt, und dann eben gesamt, wenn man Öl und Gas mit dazu rechnet. Also das Wachstum im vierten Quartal, neuere Zahlen liegen da noch nicht vor. 2023 waren nur plus 0,2%, etwas besser als Europa sicherlich, auch als Deutschland, aber jetzt nicht riesig. Die Gesamtmenge dann mit Öl und Gas lag aber schon bei 1,5%. Da sieht man den Effekt. Das führt dazu, dass die Inflation insgesamt relativ hoch ist in Norwegen, die Norges Bank wahrscheinlich erst spät mit der Fed im September, das sind zumindest im Moment die Aussagen auch der Notenbank in Norwegen, die Zinsen möglicherweise senken wird. Also wie gesagt, Core CPI 4,5%, Headline CPI 3,9%. Bei einem schwachen Wirtschaftswachstum, einer Inflation um 4,5%. Also das brüllt jetzt nicht danach, dass groß an der Zinsschraube gedreht wird. Was ich noch ganz interessant fand, Sebastian, aufgrund dieser Energiesituation exportiert Norwegen Aluminium im Wert von einer halben Milliarde Dollar pro Monat. Und vielleicht noch interessanter, Fischexporte über die Farmen, vor allen Dingen eben Lachs. Da wollte ja mal Chile eine Konkurrenz aufbauen, das ist aber nicht so richtig geglückt und insofern ist Norwegen da mit Abstand der weltgrößte Fischexporteur von diesen gefarmten Lachsen. 1 Milliarde pro Monat wird da exportiert, also das sind sicherlich neben der Energie dann noch zwei große Standbeine, die die Norweger zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, es ist über den Staatsfonds ein doch sehr reiches Land und es ist eben reich gesegnet mit Energie.
Ja, Uli, vielen Dank. Dann lass uns ganz zum Schluss noch mal gucken, was kommen so die nächsten anderthalb Wochen an interessanten Daten, Fakten rein für die Wirtschaft? Auf was achtest du jetzt in den nächsten Tagen?
Ja, ich hatte ja schon angedeutet, dass da einiges kommen wird, vor allen Dingen aus der amerikanischen Sichtweise, sowohl die Stimmungsindikatoren, Arbeitsmarkt, die Notenbank. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass die japanische Notenbank nichts zum Wechselkurs gesagt hat, obwohl er Richtung 1,60 zum Dollar tendiert ist. Dort ist er sehr heftig abgeprallt, also das scheint so zu sein, dass die japanische Notenbank hier interveniert hat. Will heißen, die Notenbanken sind natürlich immer noch ein großer Treiber hier für Märkte, für Währungen und aber auch für das Bruttoinlandsprodukt. Und das sind so die Sachen, auf die ich jetzt insgesamt achten würde. Also wie sind die Fundamentaldaten auf der makroökonomischen Seite? Bekommen wir die Erholung, die viele Institutionen, einschließlich der Internationale Währungsfonds, vorhergesagt haben? Und wie reagieren dann eben die Notenbanken darauf? Kommt die Inflation in der entsprechenden Art und Weise runter?
Ja, vielen Dank, Uli. Es bleibt weiterhin spannend. Danke für ein heutiges Update und bis bald.
Ja, danke auch. Tschüss.